Ja, ich habe euch ja das letzte Mal erzählt, dass der Thorsten für mich gebetet hatte und ich habe gesagt, 85% der Kalkschulter waren weg. Jetzt sind es, glaube ich, 97%. Also wird immer besser und besser und ohne Medikamente, ohne diese Druckwellengeschichte da, also diese Therapie. Und da bin ich sehr dankbar, das hat uns viel Geld gespart. Aber heute Morgen einen Eindruck, den ich weitergeben möchte, einen Eindruck, dass Gott sagt, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet oder ich zeichne dich in meine Handflächen. Vielleicht, also ich nehme das gerne für mich. Ja, das ist ein Ausdruck einer tiefen, tiefen Verbindung zwischen Gott und uns und das ist auch für dich nehmen, dass Gott, der Vater und Jesus Christus und der Heilige Geist dich in ihre Handflächen zeichnen. Du gehörst zu Gott. Das darfst du wissen, wenn du Jesus dein Leben übergeben hast. Ja, vielleicht könnt ihr euch noch an die letzte Predigt erinnern. Es geht um die Waffenrüstung Gottes. Dabei ging es ja das letzte Mal um den Gürtel der Wahrheit, um den Panzer der Gerechtigkeit und die Schuhe des Evangeliums. Und heute machen wir eine Fortsetzung, kommt noch eine weitere Predigt dann. Aber heute geht es um den Schild des Glaubens. Und ich liebe ja so einige Aussagen von Martin Luther. Der Martin Luther ist ja wirklich so ein Typ, der ist irgendwie kernig, ja, und der ist echt. Und die Menschheit träumt ja so einen Traum, dass sie neutral bleiben kann, ja. Und ich merke das in Gesprächen mit Leuten über Jesus und dann sagt es, ja, ich bin nicht wirklich Christ, aber irgendwo gibt es doch eine Macht und ich bin ja eigentlich ein guter Mensch und irgendwie bin ich ja doch irgendwie neutral. Und der Luther sagt, das funktioniert nicht. Luther vergleicht den Menschen mit einem Reittier, ganz kernig, ganz heftig, das entweder von Gott oder dem Teufel geritten wird. Dieser Vergleich ist zwar wenig schmeichelhaft für uns, aber denn manchmal werden wir sicherlich diejenigen, die hoch zu Rosse sitzen und den Ton angeben. Ich befürchte jedoch, dass Luther genau den Nagel auf den Kopf trifft. Wenn wir uns das Leben Jesu oder des Apostels Paulus anschauen, dann sehen wir die Realität des Lebens und der Nachfolge. Gewiss, Jesus und Paulus lebten zu einer anderen Zeit, vielleicht etwas ruhiger als wir. Ja, sie mussten jetzt nicht, wie ich, wenn ich morgens ins Büro komme, die E-Mails checken, müssen auch nicht irgendwie ihre Einkommensteuererklärung einreichen oder ihr Auto zum TÜV bringen oder irgendwie zur Inspektion. Aber dennoch ist bei ihnen nichts von einem romantischen Leben zu spüren. Ja, so irgendwie gespickt mit paar frommen Abenteuern. Missionarischen Abenteuern, nein, das Christenleben ist, und das ist so, das ist damals so gewesen, ist heute so gewesen, nicht immer einfach. Wenn man sich wirklich zu Jesus stellt, dann ist es manchmal, dann ist es oft angefochten. Ja? Ich denke, das geht uns allen so und das ging auch Paulus und das ging selbst Jesus so. Aber Gott sei Dank, Gott gönnt uns ja auch Urlaubszeiten, Gott gönnt uns Zeiten, wo wir einfach entspannen können. Und das ist schön, aber der Alltag holt uns nach dem Urlaub schnell wieder ein. Wer war schon im Urlaub dieses Jahr irgendwo? Kann ich mal eure Hände sehen? Okay, ich gehe mal davon aus, ihr wart nicht unbedingt im Ausland. Aber wie auch immer, wir merken, ganz egal ob im Urlaub oder sonst wo, dass wir in einem unsichtbaren Kampf sind. Und zu den Herausforderungen des Lebens, zu den Beschwernissen und Problemen, die eigentlich jeder Mensch hat, kommen dann auch noch Anfechtungen und Versuchungen hinzu, die wir deshalb zu ertragen haben, weil wir einfach Jesus nachfolgen. So einfach ist das. Und es scheint irgendwie so zu sein, dass unsere Hinwendung zu Jesus eine unsichtbare Macht wachgerufen hat, uns seit der Bekehrung zu belästigen. Ja? Und es geht um unseren Kampf, der nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Listen und Tücken der unsichtbaren Mächte und Gewalten des Teufels. Und jetzt sind wir bei unserem Thema. Ich lese Epheser 6, 10 bis 17, damit wir den Zusammenhang hören. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die... Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. So. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheiten der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Vers 16, da sind wir jetzt. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Neben Speer und Schwert war der Schild der wichtigste Teil in der Bewaffnung eines römischen Kriegers. Anfangs waren die Schilde oval, dann rechteckig, 128 cm hoch und 81 cm breit. Sie waren so geschwungen, ja. Und das Gewicht betrug 11 Kilo, was den permanenten Kampfeinsatz natürlich nur auf wenige Minuten begrenzte. Der Schild bestand aus drei übereinander rechteckig zusammengeklebten, 2 bis 3 Millimeter starken Birkenholzplättchen, Brettchen, die von einem metallenen Schildrand um eingefasst waren. Ein Lederüberzug stabilisierte den Schild. Der Handgriff war besonders dick durch den metallenen Schildbuckel geschützt. Gezielte Treffer auf den Körper des Soldaten konnten also nur mit dem Schild als der bedeutendsten Schutzwaffe wirksam abgefangen werden. Daneben hatte der Schild in der taktischen Kriegsführung eine nicht zu unterschätzende Funktion. Für die Truppen, die in geschlossener Formation kämpften, bildete die Schutzmauer, die Schildmauer, den Effekt einer geschlossenen Front, in Verteidigung und in Angriff. Man wuchtete mit dem Massendruck der eng aneinander gehaltenen Schilde die feindliche Formation zurück. Die Taktik ist bekannt aus Asterix und Obelix, ihr Lieben. Also wenn der... Bitte? Wenn der Zaubertrank nicht gewesen wäre, hätten sie überhaupt nicht die geringste Chance gehabt, gegen die Römer irgendetwas auszurichten. Denn dieses Bollwerk konnte man nur schwer durchbrechen. Also die Gemeinschaft hat den Einzelnen geschützt und das ist auch ein biblisches Prinzip. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei dem Schild des Glaubens auf den gemeinsamen Einsatz. Einem Krieger allein fehlt der entscheidende Schutz rechts und links von ihm. Denn da waren ja keine Mitkämpfer. Es gab da zwei Formen des einmütigen, oder es gibt da zwei Formen des einmütigen geistlichen Kampfes, indem man erstens die Last des anderen trägt, mitträgt und zweitens füreinander und miteinander betet. Da steckt natürlich auch ein guter Rat darin, sich nicht von der Truppe zu entfernen. Wenn man sich von der Gemeinde entfernt, ist man erfahrungsgemäß leichter angreifbar, leichter zu besiegen. Gott selber bezeichnet sich im Alten Testament als Schild seines Volkes. Ja. Und ich bin so auch so ein bisschen, ganz ehrlich, wenn ich mir so diese Corona-Zeit anschaue, es ist die Gefahr, wenn Gemeinde lange nicht stattfindet, dass Leute sich aus der Gemeinde zurückziehen und dann auch zurückgezogen bleiben und nicht zurückkommen, weil irgendwelche anderen Dinge da noch mit reinspielen. Ja, es ist wichtig, das zu wissen und da auch gegenzusteuern. Das ist so eine Gefahr, in der wir im Augenblick stehen, ja, und wo wir auch schauen müssen, was ist mit den Geschwistern, warum kommen sie nicht? Ist da wirklich eine Angst dabei oder sind da andere Gründe? Gibt es andere Dinge, die damit hineinspielen? Ja? In 1. Mose 15,1 steht, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild. Gott selber will unser Schild sein. Und ich stelle fest, es ist ein Grundbedürfnis von uns allen, dass wir geschützt sind, dass wir Schutz erleben. Es fängt in der Kindheit schon an. Ein geborgenes, ein geschütztes Kind, das die Beziehung, also das geschützt ist von seinen Eltern, ist tragfähig. Ja? Und niemals wird die unbedingte Liebe aufgekündigt, wenn ein Kind in einer intakten Familie aufwächst. Ja? Die Bindungsforschung nennt das sicher gebunden, das benötigen wir. Beziehungen, die uns schützen als Kind. Eine solch geborgene, geschützte und geliebte Kindheit lässt uns selber zu geborgenen und geliebten Erwachsenen werden, die auch andere lieben können. Doch wie anders sieht auch die Realität aus? Mein persönlicher Eindruck ist, ein großer Teil der Erwachsenen ab ungefähr 40 hatte eher eine Kindheit, in der das nicht der Fall war. Das ist die Nachkriegsgeneration und die Generation nach der Nachkriegsgeneration. Das sind die Erwachsenen waren so sehr damit beschäftigt, eine materielle Sicherheit aufzubauen, so sehr mit ganz anderen Dingen beschäftigt, ja, dass sie praktisch diesen Schutz und diese Geborgenheit ihren Kindern nicht geben konnten und nicht gegeben haben. Und das ist oft tragisch. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über die Kurkinder. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind die Kinder, die so in den 60er Jahren und 70er Jahren in Kur geschickt wurden. 6 Wochen ungefähr. Dort wurden sie oft unter Drogen gesetzt. Dort wurden sie misshandelt, missbraucht. Und das ist so, dass die Eltern waren komplett überfordert, geben ihre Kinder in Einrichtungen, um irgendwie ja, das auszugleichen, was sie selber nicht ausgleichen können. Ja. Und dort sind dann halt auch Dinge passiert, die nicht schön waren, nicht gut waren. Ich selber habe das auch ein Stück weit erlebt. Also meine Kindheit war sicherlich auch nicht geschützt. Ich habe das vermisst von meinen Eltern, die auch sehr stark damit beschäftigt waren, materielle Sicherheit zu schaffen. Ich bin ja jemand, der nicht in Deutschland geboren wurde. Ich komme ja aus dem Libanon. Wir sind dann mit dem Alter von 3 Jahren hierher gekommen. Es ging immer darum, materiell etwas aufzubauen. Beide Eltern haben gearbeitet. Und ich habe es schmerzlich vermisst, dass meine Eltern mich in praktischen Situationen geschützt haben. Ja? Und ich hatte einen Mangel im Bereich. Und ich freue mich, wenn ich sehe, dass besonders Väter ihre Kinder schützen. Also ich bin jemand, der es sehr ausgeprägt auch umgesetzt hat bei meinen Kindern. Ja. Ich habe immer gekämpft wie ein Löwe, wenn ich den Eindruck hatte, hey, da passiert etwas, was ungerecht ist, was nicht gut ist, habe ich mich wirklich dazwischen gestellt und habe dann so gehandelt, dass es meinen Kindern gut geht. Ich habe mir mal von einem Vater erzählen lassen, was er gemacht hat. Sein Sohn hat ihm erzählt, ich werde immer verprügelt. Nach der Schule kommen die Kinder und verprügeln mich. Der Vater hat ihm dann Ratschläge gegeben, hey, mach dies, mach jenes, hat aber nicht gefruchtet, hat nichts genützt. Und hat der Vater Folgendes gemacht. Er hat sich im Gebüsch versteckt und wollte das selber mal sehen, was da eigentlich, war das gerade ein Wiedererkennungswert? Okay. Okay, der Vater hat sich versteckt, hat er mir selber erzählt. Das ist eine Geschichte, die habe ich erzählt bekommen. Und er hat geschaut, was passiert, und die Kinder haben wieder angefangen, seinen Sohn zu prügeln. Dann ist er hin, hat sich die Burschen geschnappt, hat gesagt, hey, wenn ihr das nochmal macht, dann kriegt ihr es mit mir zu tun. Und seitdem hatte sein Sohn Ruhe. Und das ist ganz toll, zu erleben, dass der Vater für einen kämpft. Ich habe das in meinem Dienst bei Jugend mit einer Mission, habe ich das öfters erlebt. Ich erlebe es auch jetzt in Darmstadt, wo ich Situationen hatte, Die erzähle ich aber hier nicht, weil ich noch bei meinem Arbeitgeber bin und das möchte ich nicht machen. Aber es waren wirklich gefährliche Situationen dabei. Und ich möchte aber eine Situation erzählen bei Jugend einer Mission. Das darf ich, weil da bin ich ja schon lange nicht mehr und das ist in Ordnung. Also war Folgendes. Wir hatten damals Cafés. Evangelistische Cafés war eine Arbeit von Jugend mit einer Mission im Rotlichtviertel. Und wir haben die Leute eingeladen, evangelistische Cafés. Und ich weiß noch, wie ich da am Bahnhofsvorplatz stand. Und dort war die Drogenszene auf dem Bahnhofsvorplatz, muss man sich vorstellen. Ich stand mit dem Gesicht zum Bahnhof und war im Gespräch mit einem Drogenabhängigen, recht groß gewachsen, schon kerniger Typ. Und ich sehe in meinen Augenwinkeln, wie 50 Meter vor mir jemand mich beobachtet, auch ein Drogenabhängiger, der war voll drauf, und Anlauf nimmt und mich regelrecht niederrennen wollte. Ja. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe gebetet. Ich habe den, solche Sachen passieren, gerade in diesem Umfeld. Man darf ja nicht vergessen, die Leute sind ja dämonisch besetzt, ja, und da passieren solche Dinge. Und ich habe gesehen, da kommt immer näher und immer näher und immer näher. Ich habe in Jesu Namen geboten, habe dem Feind gesagt, der muss weichen und habe mich in den Schutzmantel des Blutes Jesu gestellt. Und in dem Augenblick, als ich fertig war damit, war der schon sehr nah bei mir. Dann dreht sich auf einmal der, mit dem ich gesprochen habe, um, sieht ihn und haut ihm voll einen rein. Tja, so kann Gott einen auch beschützen. Also für mich war das ein absolutes Zeugnis von Gottes Schutz, weil ich hätte nichts machen können. Der war mir körperlich bei weitem überlegen und der war mit Drogen vollgepumpt. Und das Beste, was mir passieren konnte, war wirklich, dass jemand anders mich verteidigt. Und der hat das gemacht. Der hat ihn nur gesehen, ein Blick. Ich hab der Person nichts erzählt, dass ich da gerade angegriffen werde oder nichts. Ich habe ganz normal weitergeredet mit ihm und er hat das, ich vermute mal, dass Gott ihm da einen Auftrag gegeben hat, mich zu beschützen. Preis dem Herrn dafür, ich lebe noch. Möchte hier ein Wort von David einflechten. Ob ich sitze oder stehe, das ist Psalm 139, du verstehst meine Gedanken von ferne. Du weißt es, du verstehst meine Gedanken von ferne. Ob ich gehe oder liege, du bist um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so wird auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Was für ein Bild, dass der biblische David mit seinem Psalm da ausdrückt, in Worte kleidet, ja. Jemand ist immer für mich da, schützt mich, kennt mich, liebt mich und lässt mir gleichzeitig Raum, mich zu entwickeln. Eigene Wege zu gehen, wirklich auch ich zu werden. Ja? Ich fühle mich rundum geschützt, gewärmt, geliebt, geborgen, aber gleichzeitig auch handlungsbereit und absolut frei. Gott ist für David so etwas wie ein ewiger Vater, eine ewige Mutter in Anführungsstrichen, ihr wisst, wie ich das meine. Ja? Gott hat ja auch weibliche Eigenschaften, er ist Vater und Mutter für uns, aber für uns als Vater. Ja? Niemals kann er tiefer fallen als in Gottes Hand und das wusste er. Und dieses selbstverständliche Zuhause, dieses bei Gott geborgen sein in einer höheren Dimension ist die tiefste Geborgenheit, die wir Menschen im Leben haben können, bei Gott geborgen zu sein. Doch Geborgenheit hat viele Schichten. Am Anfang steht die kindliche Geborgenheit. Im Idealfall sind wir als Kind geschützt bei den Eltern. Wir werden wahrgenommen in unseren Eigenheiten und Bedürfnissen und fühlen uns dadurch sicher. Das ist so der Idealzustand. Ja? Und aus dieser Sicherheit heraus können wir die Welt entdecken. Das Vertrauen bezieht sich auf den unsichtbaren Gott Vater, auf sein Wort, auf seine Verheißung, auf seine Kraft, auf seine Stärke, auf seine Zuverlässigkeit, auf seine schützende Liebe. Darauf dürfen wir uns stellen. Und Glaube ist Ausdruck einer festen Überzeugung, weil wir uns auf Gottes Wort verlassen. Glaube ist nicht so eine subjektive Gefühlsangelegenheit, sondern es ist eine Tatsache. Kein Begriff wird gründlicher missverstanden als der Glaube. Und weil wir diesen Begriff so wenig verstanden haben, ist es ungeheuer wichtig, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und der Teufel hat kein Interesse daran, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Denn er will uns verletzt und ungeschützt vom Vater wissen. Denn oftmals, im Gegensatz zu uns, weiß der Kerl nämlich ganz genau, was in der Bibel steht. Da steht, alles ist möglich dem, der da glaubt. Markus 9, 23. Thorsten, könntest du mir ein Glas Wasser holen? Geht das bitte? Wenn das stimmt, was hat das für Auswirkungen auf uns? In Hebräer 10, 36 bis 11, 3 und Vers 6 steht, denn Ausdauer tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens die Verheißung erlangt. Denn noch eine ganz kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und nicht verziehen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Zieht er sich aber aus Feigheit zurück, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern die da glauben zur Rettung der Seele. Es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch solchen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben erkennen wir, dass die Weltzeiten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also das, was man sieht, aus Unsichtbarem entstanden ist. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu wohl zu gefallen, denn wer zu Gott kommen soll, muss glauben, dass er ist und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Dankeschön. Das 11. Kapitel im Hebräerbrief ist ein sehr zentrales und wichtiges Kapitel, wenn es um Glauben geht. Und wir wollen uns die Feststellung anschauen, der Glaube, wie ihn die Bibel versteht, ist das Fundament. Die ganze Schöpfung ruht auf dem Fundament des Glaubens. Das klingt unwahrscheinlich, aber es ist wirklich so, das drückt die Bibel hier aus. Durch Glauben wurde die Welt erschaffen. Glaube ist die Urkraft, die alles entstehen ließ, alles zusammenhält und alles im, auf der alles im Letzten beruht. Unser ganzes Leben ruht auf dem Fundament des Glaubens, die ganze Welt, alles. Das griechische Wort, das im Hebräischen 11, Vers 1 mit Glauben übersetzt wird, heißt Hypostatis, wörtlich etwas, das sich unter etwas befindet. Grundlage und kann mit Erwartung, Vertrauen, Substanz, Ursache, Wesenheit, Besitz, Vermögen übersetzt werden. Mit einfachen Worten ausgedrückt, Glauben ist das Fundament. Glaube ist somit etwas sehr Konkretes, etwas Reales. Es ist etwas Sicheres, ein fester Boden unter den Füßen und hat nichts mit Aussagen zu tun, ja, ich nehme mal an, es könnte sein. Biblischer Glaube ist sehr greifbar. Wir merken bereits hier, dass wir vermutlich oft wenig glauben, sondern vielmehr vermuten und hoffen. Wenn du glaubst, wie die Schrift, die Bibel sagt, dann würdest du und ich die Herrlichkeit Gottes sehen. Johannes 11, Vers 40. Dann würden wir ganz anders an gewisse Dinge herangehen, mit einer ganz anderen Haltung. Derselbe Ausdruck, Hypostatis, wird im Hebräerbrief im ersten Kapitel in einem ganz anderen Zusammenhang gebraucht. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also Jesus. Und der Ausdruck seines Wesens, also des Wesens Gottes des Vaters. Und er trägt alle Dinge mit dem Wort seiner Kraft. Hebräer 1, Vers 3. Die Bibel spricht hier von Jesus Christus. Und das Wort, das mit Wesen übersetzt wird, lautet Hypostatis. Der Sinn, dass Gott der Vater das Fundament ist, deren sichtbarer Ausdruck Jesus Christus geworden ist. Jesus ist das Resultat des Glaubens Gottes des Vaters. Und das Urvertrauen ist das Wesen Gottes. Wer also glaubt, wie die Schrift sagt, dessen Glaube verbindet sich mit dem, der wesensgleich ist, mit Gott, dem Vater. Glaube ist das Fundament, auf dem wir stehen und leben als Christen. Echter Glaube kommt aus dem Wesen Gottes und spiegelt die Beziehung zwischen Jesus und dem Vater wider. Glaube ist übrigens eine Frucht des Geistes. Wusstet ihr das? Das bedeutet, dass du und ich uns nicht abkämpfen müssen, um zu glauben, sondern Glaube wird dir geschenkt. Es ist eine Gabe, eine Gnadengabe Gottes. Wenn du Gott darum bittest und wenn du dich ihm, seiner Gegenwart, seinem Wesen, seinem Wort und seinem Geist aussetzt, so entsteht Glaube. Gott ist es, der Glauben bewirkt. So, was du tun kannst, ist, Jesus um Vergebung bitten für deinen Unglauben, deinen so begrenzten, selbstgemachten Glauben und dass er aus deinem Herzen die Wurzel des Misstrauens rausreißt und dich reinigt von allen falschen Glaubensvorstellungen. Ganz wichtig, es geht immer über das Kreuz, es geht immer über die Vergebung und dass der Geist Gottes uns neu machen kann und dass das Wort Gottes, dass wir es aufnehmen und seinen Geist aufnehmen. Wir haben zum Beispiel vorhin Lobpreis gemacht, ja. Wunderbar, wie wir Gott erheben, ja. Das war ein Ausdruck des Glaubens, ja. Ein Ausdruck des Heiligen Geistes. Ein Glauben, den Gott in uns hineingelegt hat. Wie komme ich dann zu diesem Glauben, zu dieser Hypostatis, von der wir hier die ganze Zeit reden? In Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Wir haben anfangs versucht, dass es eine Gegenseite erwähnt, dass es eine Gegenseite gibt, die versucht, uns mit der Beschäftigung, mit der Predigt, mit der Bibel abzuhalten. Und genau darum, der Glaube kommt durch die Predigt aber durch Gottes Wort. Wir finden zu einer neuen Qualität des Glaubens, zu dem Vertrauen, dass das Fundament für unser ganzes Leben sein wird. Wir können gemeinsam erfahren, wie dieses Fundament des Glaubens etwas ganz Realem in uns, in unserer Gemeinde, unserer Umgebung werden kann, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen, uns mit der Predigt auseinanderzusetzen, versuchen sie in unserem Alltag umzusetzen, dann kann es geschehen. Das ist die Frage, wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wie gehen wir mit den Predigten um, die wir gehört haben? Und ich habe schon zig, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Predigten gehört. Was ist da hängen geblieben bei mir? Und das dürft ihr euch auch mal fragen. Wie gehen wir mit dem Wort um, mit der Sonntagspredigt um? Arbeiten wir sie nach? Schreiben wir vielleicht auch mit? Oder tun wir das nicht? Oder hören wir uns nochmal auf der Homepage die Predigt an? Bewegt sie uns? Beschäftigt sie uns? Oder legen wir sie ab? Das war früher nicht so. Es geht darum, dass das Wort Gottes aufgenommen wurde. Paulus hat Briefe geschrieben. Diese Briefe wurden in der Gemeinde vorgelesen. Das war die Predigt damals. Und das wurde aufgenommen, da wurde drüber gesprochen, das war dann eine große Bibelstunde, sage ich mal. Erstmal wurde das vorgelesen, dann wurde drüber gesprochen, wie in einer Bibelstunde, in einem Bibelgesprächskreis, so ist das damals abgelaufen. Und so wurde das dann auch verinnerlicht, ja. Es wurde erklärt, es wurden Fragen gestellt. Und wir haben verlernt, in die Tiefe zu gehen, wir haben verlernt, uns wirklich tiefer zu schürfen im Wort. Ich sage wir, ich stelle mich genauso drunter. Versteht ihr? Ich ermahne mich genauso, wie ich euch das weitergebe. Dann ist es natürlich auch so, dass das eine, und das ist so diese Therapie, ja? Und vielleicht merkst du auch, dass dein Glaube nicht richtig wächst, weil du nicht gelernt hast zu vertrauen. Weil dein menschlicher Vater ganz anders war. Er war nicht vertrauenswürdig, er war nicht zuverlässig, er war nicht treu, er hat was weiß ich was gemacht. Und du findest keinen inneren Zugang dazu. Deswegen nimm das auf, was Gott für dich hat. Öffne dein, dein Herz für das Wirken des Heiligen Geistes. Gott will dir Heilung schenken von deinen Verletzungen. Er will dich zurechtbringen. Er will dir zeigen, dass er ganz anders ist. Er liebt dich. Und seine Worte sind vollkommen vertrauenswürdig. Und Zweifel kommen oft aus einem gebrochenen Vaterbild. Und Gott ist nicht so. Gott bricht sein Wort nicht. Fange ganz neu an, dich mit dem Wort Gottes unter der Woche zu beschäftigen, auch mit der Predigt. Und wisst ihr, eine Wahrheit ist, jeder, der hier ist und der auch die Predigt hört, der ist selber für seine persönliche Erweckung verantwortlich. Es ist nicht dein Bruder, deine Schwester, ach, die sind nicht freundlich genug, ach, die verhalten sich nicht liebevoll, ach, dies und jenes und was weiß ich was. Nein, deine Geschwister sind nicht verantwortlich für deine persönliche Entwicklung, geistliche Entwicklung, auch nicht dein Pastor oder die Ältesten. Die sind nicht dafür verantwortlich. Das, was wir machen können, wir können euch Wege weisen zur persönlichen Erweckung. Gehen müsst ihr den Weg alleine, müsst ihr selber gehen. So viel zum Thema geistliche Mündigkeit. Jeder muss es zu Hause umsetzen, natürlich auch in der Gemeinde, ganz klar. Verlasst die Gemeinde nicht. Dann gibt es natürlich Situationen, die für uns Christen eine große Anfechtung sind, in dem wir denken, wir finden keinen Ausweg, in dem der Glaube immer weniger wird, ähnlich wie bei dem Volk Gottes, als sie aus Ägypten auszogen und sie plötzlich vor dem Roten Meer standen und sie dachten, boah, alles aussichtslos, gibt keinen Hindurchkommen, ich komme da nicht durch. Das Problem ist einfach zu groß. Alle Fluchtwege waren abgeschnitten, die pure Angst packte sie und weil sie wussten, wenn das feindliche Heer der Ägypter sie erreicht, dann gibt es kein Entrinnen. Und solche Situationen kennen wir auch aus unserem Leben. Ja, sicherlich nicht mit Ägyptern, aber wir kennen so diese Situationen, die absolut ausweglos erscheinen. In solchen Momenten glaubt man, alles ist verloren. Gedanken des Unglaubens gewinnen Raum. Und in 2. Mose 14, 11 bis 12 steht, und sie sagten zu Mose, hast du uns deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Ist dies nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Die Fragen, die sich manchmal nach einer Lebensprüfung stellen, warum können wir Gott immer noch nicht vertrauen? Weshalb machen wir Gott in einer neuen Prüfung einfach keine Ehre? Schon wieder falle ich da rein. Warum fallen wir immer noch auf die Panikmache unseres ungläubigen Herzens herein? Und später bekannte das Volk Israel im Psalm 106, 6 bis 8, wir haben gesündigt samt unseren Vätern. Wir haben Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Unsere Väter in Ägypten wollten deine Wunder nicht verstehen. Sie gedachten nicht an deine große Güte und waren ungehorsam am Meer, am Schilfmeer. Er behalf ihnen um seines Namens willen, dass er seine Macht beweise. So, wenn wir Gott unsere Schuld bekennen, reinigt das unseren Glauben und befähigt uns beim nächsten Mal, die feurigen Pfeile des Unglaubens schneller zu erkennen und besser abzuwehren. Durch das Bekenntnis der eigenen Schuld schaffen wir Platz für das Wirken des Heiligen Geistes, der uns zu echten Glaubenden macht, die auch in schweren Prüfungen standhalten können. Und vergessen wir nicht, nichts berührt das Herz des himmlischen Vaters so sehr, als ein Kind, das ihm vertraut. Und das Meer war zurückgewischen, der Weg aus der Sackgasse war gebahnt, die Rettung für sein Volk war geschaffen. Und das dürfen wir erwarten, das darfst du erwarten, dass Gott in dein Leben eingreift und Situationen verändert. Beginne das Wort Gottes als ein persönliches, ein für dich geschriebenes, aus Liebe geschriebenes Buch zu sehen. Da ist so viel Lebenshilfe drin, da ist so viel Korrektur, liebevolle Korrektur drin und Wegführung. Zusammenfassend, sei kein Einzelkämpfer. Verlass die Versammlungen nicht, sondern lass dir dienen, damit dein Glaube wieder Halt gewinnt. Zweitens, beginne mit dem Wort Gottes und mit der Predigt in der Woche zu leben. Das wird dein Glauben zum Wachsen bringen. Das Wort Gottes schützt dich wie ein Schild, aber ergreife es, nimm Gott beim Wort. Du musst es ergreifen. Ergreift, heißt es im Vers 16, Epheser 6. Ergreift den Schild des Glaubens. Das müssen wir tun. Das liegt an uns. Drittens, Gott schafft einen Ausweg aus deinem Problem. Bitte Gott um Vergebung für deinen Unglauben. Bringe ihm die Wurzel davon, damit er dich heilen kann und dir den Glauben Jesu schenkt, den er seinem Vater gegenüber hat. Wir dürfen nicht weniger erwarten als den Glauben, den Jesus seinem Vater hatte. Genau dasselbe, qualitativ genau dasselbe. Und wenn du weniger erlebst, wenn ich weniger erlebe, dann lass uns den Thron seiner Gnade bestürmen. In Hebräer 10, 35 steht, wirf deine Zuversicht, dein Vertrauen nicht weg, die eine große Belohnung hat. Amen.